herzliches Willkommen hier zum KI News Talk mit Gerald Lemke und Christopher Meil. Wir beide haben das Buch Smartes Marketing mit KI geschrieben und betreiben das Portal ki-toolparty.de. Und hier erfährst du die aktuellen News zur künstlichen Intelligenz im Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Herzliches Willkommen heute hier zum neuen KI News Talk. Es ist ja schon ein paar Tage her, mal geschaut, wann der letzte kam. Das war irgendwann im Dezember und wir wollten noch vor Weihnachten einen machen, da wollten wir Neujahr einen machen. Aber liebe Leute, wie das so ist, jetzt haben wir schon Februar, jetzt sind wir aber bestens vorbereitet mit einem mega aktuellen Thema. Ihr wisst es, die Chinesen blasen zum Angriff auf die Sprachmodelle, die Medien überschlagen sich, die Börse sowieso. Aber wie wir jetzt gelernt haben, die Einführung der Zölle von Trump hat mehr bewirkt als der chinesische Angriff von DeepSeek, heißt er, R1. Darüber reden wir heute. Wir reden heute über Reasoning-Modelle. Das heißt wieder Christopher und ich. Hi Christopher.
Ja, hallo Gerald. Ich freue mich schon auf unsere Session heute mit den Reasoning, mit den tiefdenkenden Modellen.
Genau, wir haben die natürlich auch erstmal getestet, ist ja klar. Seit letzter Woche Montag, also heute vor einer Woche, ging es ja durch die breiten Massenmedien, dass da irgendwie was aus China gekommen ist, obwohl das überhaupt nicht neu ist, weil die haben, das ist ein Open Source, die haben schon längst ihre Paper schon im Sommer letzten Jahres veröffentlicht. Also der Insider-Konto oder auch der ein bisschen researched, konnte schon darüber sich informieren. Nichtsdestotrotz waren viele sehr, sehr überrascht, dass da was gekommen ist, was irgendwie billiger, schneller und ökologisch und nachhaltiger ist. Man braucht keine Atomkraftwerke dafür. Das verspricht DeepSeek, obwohl das den Chinesen, glaube ich, völlig egal ist, ob sie da ein Atomkraftwerk mehr oder weniger brauchen. Vermute ich mal. Okay, aber wir müssen das ja political correct hier machen. Ja, was ist denn eigentlich Reasoning? Da müssen wir erstmal unsere Leute aufklären. Warum ist es eigentlich so wichtig und sind wir da in so einem Nischen-Spezialthema, das eigentlich niemanden interessieren müsste, außer nur so ein paar Freaks wie uns?
Nee, auf keinen Fall. Also Reasoning ist ein großes Thema, weil es quasi die nächste Modellreihe einläutet, die jetzt kommen von den Sprachmodellen, also allen Systemen, mit denen wir ja so arbeiten, wie ChatGPT, liegt ja immer ein Sprachmodell zugrunde, also ein Modell, mit dem dieses System dann arbeitet. Und diese Sprachmodelle, die sind jetzt quasi auf eine neue Stufe gehoben worden, wenn man so will, auf die sogenannten Reasoning-Modelle. Und was ist jetzt Reasoning? Reasoning bedeutet quasi ein tieferes Nachdenken. Und ich erkläre das immer ganz gern so, wenn ich dir jetzt ein Bild vorlege von einer Person und frage dich einfach, ist die Person traurig oder fröhlich, dann guckst du kurzen Augenblinkern drauf und sagst, oh, die ist fröhlich, weil du schon direkt erkennen kannst, ohne jetzt groß darüber nachzudenken, dass sie fröhlich ist, weil sie breit lächelt.
Aber woher weiß ich das, Christopher? Also ich könnte ja auch sagen, dass jemand, der autistisch ist, dann sagen würde, okay, die ist vielleicht traurig. Also woher wissen wir das?
Das ist über eine Mustererkennung. Also Wir sind ja in der Wahrnehmungspsychologie, haben wir quasi, arbeiten wir dann in dem Fall mit unserem Denksystem 1, das ist quasi das intuitive Denken, also was quasi automatisch immerwährend passiert, wo wir quasi einfach losplappern, ohne nachzudenken, ohne bewusstes Nachdenken. Da gibt es ja einen berühmten Professor, der Daniel Kahnemann, der da lange drüber geforscht hat, über unser Denken. Und der hat gesagt, es gibt grundsätzlich zwei Denksysteme. Es gibt das Denksystem 1 und das Denksystem 2. Und Denksystem 1 ist das, was eben immer an ist und mit dem wir ständig quasi arbeiten, was ich auch nicht abschalten kann, aber was dann eben auf so Stimuli sofort reagiert, ohne quasi bewusstes Nachdenken. Weil bewusstes Nachdenken, das wäre dann eben System 2. Wenn ich dann beispielsweise frage, lieber Gerald, 2345, addiere mal zu dieser Zahl 3579, dann wirst du sagen, warte mal, ich muss erstmal mitschreiben.
Das sind 5889, das geht doch jetzt. Also.
Aber trotzdem musst du ein bisschen drüber nachdenken. Also so aus der Pistole geschossen wird schon ein bisschen schwieriger, das Ganze.
Und, ich sehe schon, wie jetzt unsere lieben Zuhörerinnen schon.
Oder wenn ich dir sage, zieh mal die Wurzel aus 3579, dann glaube ich, kommst du nicht mehr aus der Pistole.
Gib mir 6 Sekunden, aber wir haben nicht so viel Zeit. Okay.
Genau, richtig. Aber du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ja. Oder auch die Hörer letztendlich, wenn ich eine schwierigere Aufgabe habe, dann kennt ihr das, dann fange ich an, diese Aufgabe Stück für Stück zu lösen. Im Zweifel erzeuge ich mir so ein bisschen Hilfsmittel auch, also indem ich verschiedene Gedankengänge und vielleicht auch Verschriftlichungen nutze, indem ich sage, okay, gib mir nochmal die erste Zahl, okay, dann gib mir die zweite Zahl, dann schreibe ich beide untereinander, ziehe einen Strich drunter und dann kennt man das noch wie in der Schule, dann addiere ich die einzelnen Ziffern miteinander, trage das unter dem Strich ein, je nachdem, wenn es über die 10 geht, dann trage ich und behalte 1, wenn es über die 20, behalte 2 und so weiter. Also so die klassische Methodik letztendlich. Also ich gehe aber strukturiert an ein Problem ran und löse das nach meinem Lösungsverfahren. Und genau das ist, was diese neuen Modelle machen. Also die alten Modelle haben wirklich pauschal geurteilt, wenn man so will. Ich habe ihnen was hingeworfen und dann haben sie direkt schon angefangen, eine Antwort zu produzieren, indem sie einfach ein Wort nach dem anderen aneinandergereiht haben. Und bei den neuen Modellen ist es so, dass wirklich dieses Problem erstmal durchdacht wird. Und dann werden verschiedene Lösungsansätze entwickelt. Die werden dann beurteilt, wie wahrscheinlich, wie gut die Lösungsansätze sind aus einer zweiten Instanz im System. Und dann erst kommt die Antwort. Und man merkt es auch, die Reasoning-Modelle brauchen viel, viel länger, bis sie eine Antwort produzieren.
Ja, 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 ja. Wir haben das ja schon im letzten Jahr in unseren, nicht nur Podcast, sondern auch in einem Webinar und vor allem in einem in unserem Learning Lab gemacht.
Learning Lab, genau.
Von der KI Tool Party. Das sind ja so unsere drei großen Foren, auf denen wir unterwegs sind. Da gab es ja schon die 1.0 und 1.0 Mini Modelle. Mhm. Die waren ja schon die ersten Reasoning Modelle, ne? Also jedenfalls im breiten Massenmarkt.
Genau, richtig. Und da haben wir auch schon so ein bisschen die Analogie jetzt hier gewählt mit dem schnellen Denken, langsamen Denken. Ja. Wenn wir jetzt bei Analogie sind, könnte man auch sagen, das eine ist quasi der Amateurschachspieler, der halt so ein paar Züge auswendig gelernt hat und der dann mit seinen auswendig gelernten Zügen versucht, auf den Angriff zu reagieren. Und der Schachmeister, der geht halt da wirklich analytisch an das Ganze, guckt sich die Situation, die Spielsituation an. Im Geiste spielt er quasi schon mögliche Züge durch, die er machen könnte. Und zwar nicht nur den nächsten, sondern vielleicht schon den übernächsten und übernächsten. Bewertet das Ganze dann und entscheidet sich danach, welche Taktik quasi die beste ist, um jetzt den nächsten Zug zu machen. Und das wäre so ein bisschen wie eben ein Reasoning-Modell arbeitet, dass es eben die ganzen Dinge, die möglich sind, als Antwort schon mal generiert, die dann bewertet und dann die Beste quasi davon aussucht und wiedergibt. Und man sieht es auch bei ChatGPT zum Beispiel, wenn ich da die sogenannten O-Modell-Reihe anwähle, dann kommt ja auch immer so eine kleine Meldung, Denkvorgang oder Thinking und kann mittlerweile das auch wieder aufklappen. Eine Zeit lang ging das nicht. Jetzt haben sie wieder eingeführt, dass ich aufklappen kann, was da passiert in diesem Thinking-Prozess. Und dann kriege ich auch wiedergegeben, was da tatsächlich für, sage ich jetzt mal, Lösungsansätze vom Modell gefahren wurden.
Ja, ja, und es gibt ganz verschiedene Reasoning-Ansätze und Strategien. Ich habe da einfach mal recherchiert, die wollen nur kommunizieren, dass es da wirklich echt unzählige verschiedene Strategien gibt. Deduktives gibt es, induktives Reasoning, abduktives, das war mir auch neu.
Okay.
Analoges Reasoning, das ist interessant, weil hier werden zwei Situationen mit Ähnlichkeiten verglichen, um letztendlich Schlussfolgerungen aus einem Bereich auf andere zu übertragen. Und das kennen wir aus unserem Leben auch, weißt du? Yeah. Wenn du sagst, du hast jetzt beispielsweise, willst ein drittes Buch lesen und du hast aber schon zwei Bücher gelesen, überlegst du, okay, mit welchem Buch kam ich besser klar und warum kam ich klar und was kann ich darauf auf das dritte anwenden und damit verallgemeinern?
Okay.
Also das hat schon, sage ich mal, und das ist ein sehr schönes Beispiel, ganz einfaches Beispiel für wirklich eine intellektuelle Nutzung, kognitive Nutzung, wie unser Gehirn teilweise funktioniert. Mhm. Und ist so eine Pauschvorlage, ne? So, dass die Entwickler immer mehr versuchen, unser intellektuelles, rationales und logisches Denken irgendwie abzubilden.
Ja, das ist spannend. Also das ist
total. Total spannend.
Also, was ich auch interessant fand, dass jetzt so ein bisschen mit den neuen Modellen sich diese Rechenleistung verschiebt. Bisher wurde die Rechenleistung vor allem erstmal investiert in das Training der Modelle. Und wollte ich ein Modell haben, was schlauer ist, habe ich quasi mehr in die Rechenleistung investiert sozusagen von dem Training des Modells. Dann ging das halt im Zweifel noch mal länger, noch mehr Power drauf, um dann ein besseres Modell zu schaffen. Und diese Reasoning-Modelle gehen einen anderen Schritt. Die sagen, dass das Grundmodell ist schon gut und dann wird aber hauptsächlich investiert in die einzelne Lösung der Aufgabe und da wird die Rechenpower dann reingesetzt. Und das fand ich ein ganz spannender umgekehrter Ansatz, also dass nicht mehr die Modellgröße und das, sage ich jetzt mal, das Training des Modells das Entscheidende ist, sondern die Rechenverarbeitung während einer Anfrage, die passiert und dann eine Antwort ausgegeben wird.
Ja, ja, und das ist ja offenbar ja auch ein absolut großer Vorteil von diesem DeepSeek R1-Modell, das sei ein chinesisches Start-up-Firma, die das gemacht haben, die ja auf den Daten von ChatGPT, soweit es mir ein Informatikprofessor richtig erklärt hat, zugreifen. Also die nehmen das trainierte Material von OpenAI und machen das aber schlanker. Die haben wohl einen Algorithmus entwickelt, der wohl dieses Reasoning so schlank macht, dass man das mit einem Zehntel der Rechenleistung wie OpenAI gerade benutzt hat. Aber muss man differenzieren, OpenAI ist eben nicht nur Reasoning, sondern ja auch ein komplexes Sprachmodell. Während dann das DeepSeek sich wirklich fokussiert auf dieses Reasoning. Und das ist wohl offenbar seine Stärke, ne?
Ja, und letztendlich muss man auch sagen, es ist Open Source oder halb Open Source, wird jetzt nicht 100% quasi veröffentlicht, wie es genau trainiert wurde etc. Aber zumindest kann ich mir es kostenlos runterladen, könnte es mit entsprechender Hardware auf meinem Rechner betreiben. Es gibt aber so verschlankte Versionen, die kann ich tatsächlich mittlerweile je nach Verschlankungsgrad fast schon auf einem normalen Notebook laufen lassen, genau. Zu einer akzeptablen Geschwindigkeit. Und ich meine, das Spannende ist, dadurch, dass ich es so einfach runterladen kann, ist es ja quasi umsonst, wenn man so will. Und wenn man überlegt, dass diese O-Modelle waren ja Flaggschiff-Modelle von OpenAI, der hat sich OpenAI im Vergleich zu den anderen Modellen deutlich teurer noch bezahlen lassen in der API-Nutzung etc. Und plötzlich liegt da ein Modell vor, was zu der Flaggschiff-Reihe quasi Aufschluss bietet und ich kann das komplett kostenlos in meine Produkte verbauen. Und das, glaube ich, ist halt ein sehr spannender Ansatz daran auch. Also plötzlich kann ich, sage ich jetzt mal, hergehen und sagen, boah, geil, da kann ich jetzt mein System sozusagen schon auf ein Reasoning-Logik mit aufbauen und das kostet mich nicht mal irgendwelche API-Calls an OpenAI, sondern ich kann meinen Nutzern quasi ein aufgeschlautes System ohne Mehrkosten oder auch quasi nutzungsabhängig mit nutzungsabhängigen Kosten, die ich weitergeben muss, dann bieten. Und das ist schon spannend.
Ja, Wahnsinn. Stell dir vor, du bist in Nizza im Urlaub und dann stehen da zwei Maybach-Autos. Und dann sagst du irgendwie so, hey, wir fahren dich für 1.000 Euro einmal hier um den Hafen rum und so weiter. Und dann kommt der Chinese, stellt einen dritten Maybach hin und sagt, hey, bei uns kannst du kostenlos fahren. Das machen die schon gut. Das sind die wirklich Weltmeister. Das muss man denen lassen. Ja? Und denen ist das doch völlig egal, wo die trainierten Daten herkommen, sofern sie öffentlich verfügbar sind. Also
ja, wobei OpenAI war da ja auch noch nicht zimperlich, sage ich jetzt mal, das Internet einmal 1:1 Kopie zu machen und fürs Training zu verzweigen. Also letztendlich, das ist auch so ein bisschen Kritik, was gerade passiert, dass OpenAI sagt, oh, also da gab es ja so Überlegungen, ob sie eventuell jetzt den Hersteller von DeepSeek verklagen wegen Nutzung ihrer Daten und so weiter. Aber wenn man jetzt ganz ehrlich ist, haben sie ja auch YouTube fleißig kopiert und andere Dinge und haben niemand vorher gefragt, dass sie das fürs Training verwendet haben. Also insofern.
Ja, und der Altman holt jetzt da so eine moralische Keule heraus, irgendwie Niedergang der liberalen Weltwirtschaft und so weiter. Aber also wenn man die Keule zieht, dann müssen die ganz vorsichtig sein. Immerhin bezahlen die in Indien über 1.000 junge bis sehr junge Menschen, Kinder teilweise, die für $2 in der Stunde dann irgendwie deren Kram trainieren, deren Daten trainieren und da den Müll rausholen. Also ganz, 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 ganz vorsichtig. Also das ist halt global, ist das schon ein Dreckspiel, um solche Sachen zu machen. Aber die Vergleiche hinken doch massiv, ja. Naja, also da haut die eine Krähe der anderen sicherlich nicht zwingend ein Auge aus. Und am Ende, naja, was kann man mit dem Reasoning nun machen? Was hat der Otto Normalverbraucher davon? Wir haben mal so ein bisschen rumgetestet. Vielleicht magst du mal beginnen, was so deine Erfahrungen sind, Christopher, und dann ergänze ich gerne.
Also sobald es ein bisschen tiefer geht von den Fragestellungen, also zum Beispiel, ich habe einen Fragebogen für eine, sage ich jetzt mal, größere Umfrage, die geplant ist. Und ich möchte einfach nochmal diese Fragen auf Logik prüfen lassen. Also sind die Likert-Skalen, die eingesetzt werden, sind die vorgegebenen Antworten, ist das Ganze in sich logisch, sind vielleicht ein paar redundante, also ein paar wiederholende Fragen drin, die gar nicht notwendig sind und so weiter. Sind vielleicht die Fragen auch zu suggestiv, nicht zu suggestiv gestellt und solche Dinge. Also dass ich quasi schon eine sehr analytische Aufgabe. Dafür ist so ein System sehr gut prädestiniert. Also einfach dann hergehend und wirklich das durchdenkt und auch logisch, sag ich jetzt mal, an das Ganze analytisch herangeht.
Ich hab auch einen ganz aktuellen Fall vorweggenommen. In den mathematischen Aufgaben, von einfachen bis komplexeren und vor allem zusammenhängenden Aufgaben, ist das Reasoning von R1 schon echt großartig. Das muss man wirklich sagen. Ich habe das in meinem Abacus-Abo genutzt oder Poe. Wir haben ja auch Poe gezeigt letzte Woche in einem Webinar. Also das sind dann diese Aggregatoren, die verschiedene Sprachmodelle anbieten. Und da habe ich mir einfach mal Autopreise durchkalkulieren lassen. Mhm. Also ich habe gedacht, für ein bestimmtes Auto, das eine kostet so, das andere kostet so und das andere kostet so. Und dann habe ich mir das erste erstmal so durchfinanzieren lassen und mit Leasing und dann Vergleich Leasing, Finanzierung und wie sieht das nach 3, 5, 7, 9 Jahren aus und so weiter. Einfach so ein Spielchen gemacht, weißt du?
Okay.
Ob ich sie brauche oder nicht, keine Rolle, spielt keine Rolle. Und habe dann dem gegenübergestellt, okay, wenn ich jetzt irgendwie die Strategie mit 5 Jahre Finanzierung 50% vornehme, wie sehe das aus, wenn ich das Geld jetzt bei 0,3% monatlicher Rendite an der Börse anlege und im Vergleich sogar in Bitcoins anlege? Und da war das Ergebnis, war irgendwie, Mist, ich brauche kein neues Auto, ich sollte das in Bitcoins anlegen. weil ich könnte dann in der Zeit dieses Geld, also vorausgesetzt, wir kriegen jetzt keinen Weltkrieg und die Chain bricht zusammen oder sowas, aber ich könnte in der Tat das Geld in der Zeit so ansparen, dass das Ding in 5 Jahren komplett bar bezahlen könnte. Und dann habe ich natürlich nachgedacht, das lügt, das stimmt nicht und so weiter. Und habe mich dann mit einem Blatt Papier, so wie früher, hingesetzt mit einem Taschenrechner auf dem Smartphone, das dann so durchgerechnet und das passte bis auf den Cent. Echt unfassbar. Ich brauchte leider eine halbe Stunde dafür, weil ich dann mich verrechnet habe und so weiter. Also für solche Geschichten großartig, wirklich mal so eine Investition, jetzt eine Privatinvestition, einfach mal durch alle Ecken durchgerechnet und machte mir jetzt die Entscheidung nicht einfacher, ganz im Gegenteil. Aber das müssen wir natürlich sagen, die Reasoning-Modelle, die kennen keine Emotionen, die kennen keinen menschlichen Kontext, die kennen keine Irrationalitäten, sondern die rechnen mit den Daten, die sie haben, brutal rational durch. Das ist Maschinenarbeiten und da kommen Maschinenergebnisse heraus. Jetzt wissen wir im Konsum, Christopher, das weißt du ja auch am besten, weil du ja auch Vorlesung dazu bei uns machst. Wir Menschen entscheiden ja nicht nur so aus einer Rationalität. Ja, also wenn du ein tolles Auto siehst, willst du das gleich haben. Und dann ist ja auch egal, was das kostet, oder?
Definitiv. Also letztendlich, man sagt ja auch gern, dass große Entscheidungen trotzdem über den Bauch getroffen werden, auch wenn ich nachher vielleicht eine große Tabelle aufgebaut habe, wo verschiedene Kreuze stehen, mit auf der einen Seite eben dafür, andere Seite dagegen und am Ende kommt dann eben daraus, ja okay, dafür und dann, dass ich aber unbewusst dann doch das ein oder andere, sage ich jetzt mal, Kategoriechen oder Beurteilungsraster noch dazusetze, um meine Entscheidung, die ich eigentlich schon lange mit dem Bauch getroffen habe, zu begründen, damit ich ein gutes Gefühl habe. Also insofern, da sind wir, glaube ich, schon immer stark gefärbt und haben letztendlich unbewusst wahrscheinlich die Entscheidung sehr lang mit unserem System 1 schon getroffen, aber System 2 macht uns noch die Begründung dazu. Ja.
Genau, ne? Also wir wollen im Grunde genommen, machen wir so reine Impulskäufe, ne? Auto, Schuhe, Klamotten, Süßigkeiten, ganz schlimm. So, du weißt, Zucker schädlich, brauche ich nicht. Mhm. Und dann 10 Minuten später stehst du mit einer Schokolade an der Kasse. Ja? Also wie ätzend. Das ist System 1, ja. Und werden wir in so eine Gesellschaft hineingehen, stelle ich mir gerade die Frage, wo wir alle so System 2-Denker werden?
Nee, glaube ich nicht. Also die Emotionalität und sage ich jetzt mal, dazu ist, glaube ich, unser Reptiliengehirn noch zu stark ausgeprägt, oder? Also tatsächlich, also Fluchtkampf, Belohnung und so weiter. Also das sind so ganz, ganz große Motive, die ja nach wie vor uns, also sage ich jetzt mal, unter dem Deckmantel vielleicht der gesellschaftlichen Weiterentwicklung nicht mehr ganz so offen hervortreten, aber doch noch stark steuern. Also letztendlich, also sieht man ja auch immer wieder in den Tests. Also packst du irgendwie was zum Essen dazu auf einem Bild von einem Auto oder so, dann wirkt es plötzlich attraktiver oder so, weil wir halt Nahrung bevorzugen vom Bild und ja. Also auch mit Sex oder sonst irgendwelchen Dingen. Also letztendlich Sex Sells, das sind eben diese ganz archaischen Urmotive und so weiter, die werden ewig so funktionieren, weil unser Gehirn hat sich jetzt in dem Sinn nicht plötzlich verändert. Ja. Also wir haben schon noch unsere grundsätzlichen Grundstrukturen, die evolutionär schon ewig so vorhanden sind.
Genau, aber liebe Zuhörerin, wir reden jetzt von der Pommes-Tüte auf der Motorhaube, ja, nicht von was anderem, wenn wir uns da ganz klar verstehen. Ja? Also wer die Pommes-Tüte auf der Motorhaube kommt schnell ein Auto. Okay, aber da möchte ich, das wäre ja natürlich auch cool, wie das bei den Partnerbörsen aussieht, weil bei den Partnerbörsen
das ist ein analytisches DeepSeek R1-Modell an Tinder dran klemmt.
Ja. Ja, natürlich, das wird ja kommen. Ne? Also,
wobei das bedingt ja auch wieder, dass du da genügend Informationen hast. Also den, glaube ich, die Partner. Systeme, die neu, also sage ich jetzt mal, die en vogue sind und so, arbeiten ja schon sehr stark mit Bild hauptsächlich und immer weniger Informationen. Und auf der anderen Seite brauchst du ja für eine logische Entscheidung viel Information. Also insofern weiß ich jetzt nicht, ob das so und die Information, die da drin steckt, die muss natürlich auch wahr sein, damit du, sage ich jetzt mal, ja, es ist schwierig, ja. Aber die Frage ist so, also was. Wo sage ich jetzt mal, führt uns das hin? Das ist schon eine interessante Frage. Also geht man, sage ich jetzt mal, hochkomplexe Entscheidungen jetzt komplett ab. Und dann sind wir enttäuscht, weil das System die halt rational total sauber getroffen hat und wir mit dem Bauch halt eigentlich was anderes sagen würden und eher dann von dem System uns eine gute, saubere Begründung erhofft haben.
Ja, ich habe mal in der Uni gelernt, ich hatte ja so einen linken BWL-Prof in den ersten zwei Semestern, also politisch links-grün, grün-links, wie auch immer. Auf jeden Fall alternativ und der hat uns beigebracht in den ersten zwei Semestern BWL. Leute, kehrt euch ab vom Bild des Homo Ökonomicus, vom Menschen, der seine Entscheidung aufgrund vollständiger Informationen trifft. Wir glauben, wir sind so, wir sind aber nicht so. Und und dieser Homo Ökonomicus, das ist, glaube ich, noch ein Ding, das ist bis heute nicht geklärt. Das ist ein Begriff, der so von Gutenbergs 20er, 30er Jahre mal so geprägt wurde, also schon leicht ewig her, fast 100 Jahre. Und der jetzt aber wieder versucht wird, mit diesen menschenähnlichen Reasoning-Modellen doch wieder zum Leben zu erwecken. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, wie viel Rationalität brauchen wir, wie viel lassen wir zu und wie viel Emotionalität ist uns noch wichtig in unserem Leben. Ich glaube, das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Ne?
Also das stimmt. Also ich denke gerade so ein bisschen weiter. Also ob es vielleicht dann irgendwie bei dem Reasoning-Modell gibt es irgendwann dann vielleicht ein Add-in, ja, wo du ein Emotionsmodul mit einschalten kannst.
Genau, ich suche jetzt einen Partner irgendwie, dafür brauche ich jetzt das Emo-Modul. Ja.
Und dieses Emotionsmodul, das kannst du noch ausprägen, so in welche Richtung es geht. Also mutig, vorsichtig oder ängstlich oder mutig oder auch fröhlich, nicht so fröhlich, keine Ahnung. Und je nachdem wird dann zusätzlich nochmal diese Emo-Schicht dann mit reingerechnet.
Ja. Also mir kommt gerade so vor, wir hatten ja schon über Partnermarkt gesprochen, wollen wir mal ein bisschen ausklammern. Freundeskreis habe ich bei mir viele Leute, die leicht bis schwer was an der Waffel haben. Also teilweise mit pathologischen Persönlichkeitsstörungen, aber überwiegend wirklich hoch, höchst intelligent. IQ 170, 180 habe ich ja zwei, einer 190 sogar. Also hochintelligent, wenn ich den 2 Stunden langen Monolog halte, machen die mir am Ende wie eine KI eine Zusammenfassung davon. Das ist unfassbar. So, aber die haben natürlich was am Brett, ne? Weil die sehr laufend unterfordert sind.
Okay.
Und wenn du die einkaufen schickst, dann kriegen die einen Bore-out. Ne? Also dann schlafen die vorm Regal ein.
Okay.
So. Und oder manche haben auch einfach so, ich will nur sagen, die gibt es, diese Menschen.
Okay.
Ich liebe diese Menschen. Ich liebe auch Leute mit IQ 37, gar nicht das Ding. Aber ich liebe sie, weil sie anders sind, weil sie irgendwie attraktiv sind, weil sie irgendwie unglaublich interessante Wegbegleiter sind, weil sie einfach auch viel Blödsinn erzählen, was ich sehr mag, aber intellektuellen Blödsinn. Wenn man das, stell dir jetzt vor, du suchst Freunde über eine was gibt's da? Bubble Friends oder ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus.
Ich bin da jetzt auch nicht so fit. Ne?
Irgendwie so eine Freunde-Find-App oder sowas. Okay. Da würdest du doch solche Typen nicht ansprechen. Wenn da steht, ich Michael, Persönlichkeitsstörung, ABC, schwer was am Brett, kann nicht schlafen, lerne aber jeden Tag 4 Bücher auswendig. So. Ey, da den würdest du nicht anspringen und sagen, lass uns mal auf einen Kaffee trinken, oder?
Tja, ja, das stimmt schon, da hast du recht. Ja. Also.
Schon krass. Also, aber es gibt Studien. Gehen wir mal wieder weg von diesem
hypothetischen
Boulevard.
Extreme Ausprägung. Ja,
ja, das ist der ganze Boulevardkram. Gehen wir mal wieder richtig rein in die Forschung, Wissenschaft hier. Also es gibt ja Studien, die sich ja zur Aufgabe oder beziehungsweise deren Erheber die Aufgabe gemacht haben, was ist besser? Ist das menschliche Denken besser oder ist das maschinelle Denken besser? Das ist schon eine richtige Frage, weil wir mit dem Reasoning ja jetzt so in eine Ebene kommen, in eine Sphäre kommen, wo wir die Annahme haben könnten, dass das maschinelle Denken uns überholen wird.
Stichwort allgemeine Superintelligenz oder ASI.
Genau. Ne? Also es, genau, AG. Und also es gibt verschiedenste Studien, wir haben ein bisschen herumrecherchiert, natürlich mit einer KI. haben da das Advanced-Modell, das Deep Research von Gemini genutzt. Da haben wir mal ein bisschen geguckt und wirklich sehr, sehr, sehr cool, was das Ding mit den Quellen da rausgefunden hat. Der Fakt ist, wenn ich das jetzt mal so überfliege, ohne die einzelnen Studien jetzt alle aufzuzählen, nein, da sind wir noch weit von entfernt, dass das maschinelle, das menschliche Denken überholen kann. Da sind wir wirklich noch weit von entfernt. Das ist interessant. Also es gibt viele Diskussionen so über die Stärken und Schwächen und so weiter. Und wenn man das differenziert, dann sind die Schwächen doch ausgeprägter im maschinellen, logischen Denken, wie das bei Menschen ist. Und der Grund ist, dass sie in der Regel relativ, also die Maschinen kontextfrei denken. Also sie beziehen eine Entscheidung oder beziehungsweise eine Aussage eben nicht in dem Kontext. Also beispielsweise, du bist jetzt im Supermarkt, willst einen Joghurt haben. Eine KI steht nicht vor dem Regal und guckt sich alle Joghurts an. Sondern guckt sich immer nur einen Ausschnitt der Joghurts an und vergleicht diesen. Ne? Wenn wir denn schon gucken, ah, da sind die Preisangebote, ah, dann die Qualitätsangebote, oben sind die teuren, unten stehen die günstigen und so weiter. Da müsste man eine KI erst wieder darauf trainieren, ganz gezielt, ne, um da die perfekte rationale Entscheidung zu treffen. Und am Ende nehmen wir ja den doch, der direkt vor uns steht, weil er der teuerste, leckerste und die bekannteste Marke hat, vermute ich.
Ja, oder ich glaube, allein, dass du schon vielleicht mit den Augen umherstreifst und dabei siehst du vielleicht noch einen Quark und der Quark ist aber noch attraktiver. Ja? Den hast du aber gar nicht so in deinem Vergleichsraster mit drin. Ja? Das oder ist so, weil der Quark eine bestimmte Eigenschaft hat, super fluffig und die ist ja eigentlich super wichtig und das hast du, merkst du ja jetzt erst wieder, weil vorher hast du es gar nicht so präsent gehabt, dass das Fluffige so das Wichtige ist. Und also insofern, ich glaube, ja, das ist schon nochmal, das kann ich mir schon vorstellen, dass wir da schon noch ein ganzes Stück weit davon entfernt sind.
Das ist mir letztens so gegangen, Edeka, riesengroßer Edeka-Markt, fluffiger, also ich wollte irgendwie Joghurt, nicht Joghurt, ich wollte so Pudding, weißt du, so Zuckerpudding war lecker, mal reinlöffeln. So, dann ist da neben der Joghurt gewesen, dann kommen die Bio-Joghurt und dann gab es einen Stand, da waren denn die Protein-Skier drin. Irgendwie ganz neu, 2,49 und wieso. Da wäre eine KI niemals drauf gekommen. Natürlich habe ich das Protein-Skier genommen. Ne? Nicht zu empfehlen, die Inhaltsstoffe, die da drin sind, habe ich erst zu Hause gelesen. Oh, das habe ich gar nicht gegessen. Ich dachte, brauchst nicht. Hat mit Joghurt nichts mehr zu tun oder Quark. Naja, aber viel Protein drin. Ja, ich habe dann doch Nüsse gegessen. Aber das würde eine KI, eine Maschine würde das nicht hinkriegen.
Tja. Ja.
Also die
aber so genau, wenn man so nochmal auf die Praxis und auf unsere Chat-Systeme, die uns jetzt alle Reasoning-Modelle auch anbieten, wäre auch nochmal die Frage, wenn ich jetzt rein an ChatGPT denke, was mich jetzt selber auch so gedacht habe, okay, wenn ich die Modellleiste mittlerweile ausklappe, dann ist das ganz schönes großes, sag ich jetzt mal, Menü geworden, was da gibt. Also es gibt ein 4O, es gibt ein 4O mit geplanten Aufgaben, es gibt das O1, O3 Mini, O3 Mini High und so weiter. Dann gibt es noch mehr Modelle. Es gibt dann noch das GPT-4O Mini, das GPT-4. Also ich glaube, wenn jemand heute neu an so einen Chat rangeht, für den ist es mittlerweile echt schwer, so überhaupt da zu sagen, oh Gott, was sind das alles für Modelle? Wie gehe ich denn da vor?
Ja, nicht einfach. Es gibt noch viel schlimmer. Microsoft im Copilot haben das jetzt auch integriert. Ganz aktuell, Perplexity hat das mit R1 auch integriert.
Das stimmt. Ja. Also alle springen da auf und ich glaube, wir sind jetzt in der Übergangsphase. Also die Frage ist halt immer, wie gut ist so ein Reasoning-Modell auch für kreative Aufgaben, wo du vielleicht sogar das haben willst, wie die bisherigen Modelle gearbeitet haben, dass einfach so ein Ding nach dem anderen aneinandergereiht wird, weil das vielleicht was völlig Neues oder was Abwegiges sogar hervorbringt, was eben unlogisch ist, so Stichwort Brainstorming von abgefahrenen Headlines oder ähnliches.
Absolut, ich habe den Eindruck, dass ChatGPT von OpenAI in seinen jedenfalls 4.0-Versionen mittlerweile das kreativste von allen ist. Okay. Weil die Entwicklung bei den meisten doch in diese mehr Logik, in diese mehr Rationalität hineingehen, womit denn die Anwendungsfelder und die Case Studies eher mathematisch orientierte, vielleicht physikalisch orientierte, finanzorientierte, wie ich das mit dem Autobeispiel nannte, eher so in diese Richtung geht, was bisweilen immer die Schwäche von ChatGPT war. Ich glaube, dass sich das so ein bisschen ergänzen wird. Vielleicht wird ChatGPT der kreative Schreiber, während ein R1 irgendwie der kluge, smarte Rechner werden wird. Ja, das wissen wir nicht so ganz genau.
Aber gut, Stand heute würde ich schon sagen, also ich würde jetzt eine kreative Aufgabe würde ich nie an so ein O1-Modell oder O1 oder ein DeepSeek R1 geben, sondern würde ich dann schon sagen, da gehe ich zu einem ChatGPT 4.0 und gebe da erstmal die kreative Aufgabe rein.
Ja, also man merkt das auch, ich nutze das R1 bei Perplexity beispielsweise als Modell und Perplexity ist so, ja, unsere Suchmaschine, ja, bekanntermaßen. Und da gibt es dann die Ergebnisse auch schon sehr nüchtern, ne? Also da merkt man so, es ist dann wenig Halluzination, die Quellenhinweise sind super. Also das Halluzinieren scheint mit diesen Reasoning-Modellen tatsächlich geringer zu sein. Vermutlich lösen die damit ein Problem. R1 macht Riesenwerbung, also DeepSeek macht Riesenwerbung mit seinem R1 genau dazu. Weniger zu halluzinieren und vielleicht werden wir so eine Koexistenz von bestimmten Modellen anhand der Sprachmodelle. Die Journalisten, Autoren, Kreativen, die schreiben, die werden ChatGPT vermutlich weiter nutzen. Ja, die vielleicht auch in der Werbekreativbranche, ne, das ist ja bei dir auch der Fall, Headlines, SEO-Kampagnen machen und so weiter, SEA-Kampagnen machen und so weiter. Ja, obwohl natürlich die Tools alle, auch Google von Gemini, auch auf ChatGPT ähnlich gerade basieren, vielleicht werden die später mal auf andere Modelle.
Naja, Google hat ja auch sein Reasoning-Modell. Also Gemini 2.0 Flash Thinking ist ja quasi, geht auch komplett auf das Reasoning.
Ja.
Ich glaube, dass das aktuell fast schon Must-Have ist. Also es ist erstaunlich, dass Anthropic noch nichts auch in der Richtung aktuell hat.
Ja, also, Mensch.
Wenn man überlegt, dass Claude ja auch einer der großen Player ist, muss man sagen, also Copilot, klar, wegen Anschluss an OpenAI hat jetzt auch ein Thinking, ChatGPT hat Thinking, die großen, andere große Player wie Perplexity in Richtung Suche haben auch Thinking, Google hat ein Thinking, aber Anthropic sticht so ein bisschen raus, dass die noch fehlen aktuell.
Ja, mit Claude da ist wohl gerade, die werden wohl nachziehen müssen, das denke ich mal schon.
Vermute ich auch, oder? Also ich vermute, dass es so ein jetzt aktuell so eine Art Standard wird, dass jeder große Chat-Anbieter, Chat-System-Anbieter auch ein Denkmodell im Angebot haben muss, um da quasi mitzuspielen.
Ja. Also meine Praxiserfahrung sind alles, was ich schreibe, kleiner Text, Outline für irgendwas oder auch E-Mails, wenn ich irgendwie eine E-Mail schreibe, irgendwie nachts um 11 oder um 12 oder um 1, und dann sage ich, oh, die kannst du nicht abschicken, was da für eine Sprache, dann kippe ich die immer in ChatGPT 4.0 rein und dann wird das auch immer gut. Ich hatte jetzt Bewerbungsgeschichten, die ich einfach mal, die so schlecht waren, die ich dann einfach gescannt habe und dann mal in 4.0 reingekippt habe und dann wurden die auch wirklich besser. Also diese Schreibertätigkeiten sind im 4.0 gut aufgehoben. Da habe ich wirklich verglichen mit den anderen herrschenden Modellen und da sind die wirklich sehr, sehr gut. Aber mein Auto habe ich, oder ein potenziell mögliches neues Auto habe ich kalkuliert. Und nicht bei OpenAI, sondern mit DeepSeek habe ich das gemacht, ja. Und das war echt brutal gut, ey.
Ich glaube ja auch, ich würde jetzt mal sagen, dass diese Reasoning-Modelle ja auch eine wichtige Voraussetzung sind für diese Agententätigkeit, die ja auch so im Raum steht. Also, weil letztendlich, du brauchst ja quasi ein sehr logisches Vorgehen, wenn du geplant verschiedene Aufgaben ausführst, die vielleicht ursächlich miteinander zusammenhängen quasi eine ganz große Aufgabe dann darstellen und da aber Unteraufgaben sich daraus ergeben. Dann musst du ja logisch an diese, also du klebst ja die Briefmarke nicht auf, bevor du nicht den Briefumschlag aus der Verpackung ausgepackt hast, wenn das jetzt irgendwie noch mit in so einer 10er Kunststoffpackung drin ist oder solche Dinge. Und dazu musst du ja logisch vorgehen. Also jetzt letztendlich eine dumme Maschine würde jetzt einfach diese Packung nehmen, wo 10 Stück verpackt sind und die Briefmarke draufkleben und dann würde die nicht heben, weil das schon Kunststoff ist und so weiter. Also jetzt mal so einfach so übertragen. Und du brauchst eine gewisse Logik, damit eine Aufgabenkette ausgeführt werden können. Und im Prinzip, was ja OpenAI mit dem Operator auch jetzt im Angebot hat, ist ja quasi genau so eine logische Abarbeitung von Aufgaben. Also ich gebe eine bestimmte Gesamtaufgabe vor. Also Beispiel war ja da auch so, reserviere mir in einem Mittelrang für die San Francisco Rangers fürs nächste Wochenende 2 Karten. Und dazu muss ja, okay, du musst erstmal auf die Webseite, du musst erstmal gucken, welche Ticketangebote gibt's und so weiter. Und da ist natürlich genau diese Reasoning-Modelle extrem wichtig, um überhaupt an sowas ranzukommen oder so eine saubere Grundlogik aufzubauen. Und ich glaube, deswegen sind die auch jetzt gerade so, weil dieses Thema Agenten und Computer losschicken, dass er was selber macht, das ist ja auch so die zweite große Schiene, die gerade sehr, sehr, wo alle dran basteln gefühlt, also wo quasi auch Anthropic sogar ja schon was im Angebot hat. Also wenn ich es jetzt wieder so rückwärts sehe, vielleicht bin ich da jetzt auch sehr schnell gesprungen, aber dann müsste ja eigentlich Anthropic auch schon was in petto haben, was logisches Denken angeht, weil sonst könnten sie dieses Computer-Use, was sie ja auch letztes Jahr rausgebracht haben, Ende letzten Jahres, gar nicht so anbieten.
Ja, wahrscheinlich, ja. Also bei Anthropic bin ich jetzt auch nicht so ganz state of the art im Minutentakt, was die so treiben. Bei den herrschenden Modellen entdecke ich da aber nichts Neues und und die Modelle entwickeln sich jetzt in ihrer Qualität der Antworten auch nicht wirklich weiter. Aktuell. Gut, aber ich bin da sicher, dass die da, ist einer der ganz großen Mitwettbewerber in den Sprachmodellen, die werden da schon dran sein und finanzielle Probleme habe ich auch noch nichts gehört, dass die da Stress haben.
Ja. Nee, wurden ja, glaube ich, erst wieder gerade wieder neu finanziert.
Genau, also da darum, die haben Kohle, also das kann wird weitergehen. Aber bei diesen Computeragenten, das wird der nächste große Run werden. Ne? Also ich denke, dass so ein MacBook oder auch ein Windows-Rechner oder ein Dell-Rechner, wie auch immer, dass der in 3-5 Jahren da Automatismen drin hat, boah, da werden wir staunen.
Ja, ich glaube, das ist so, also jetzt quasi zwei Dinge, die da zusammenkommen, die sich entweder bedingen oder die, ich brauche, sage ich jetzt mal, ein logisches Sprachmodell, um den Computer auch autonom losschicken zu können, logische Aufgaben abzuwickeln.
Absolut, 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 genau. Und da sind sicherlich solche, sag ich mal, Datenbank, naja, es sind ja keine Datenbanken in dem klassischen Sinne, aber solche KI-Algorithmen, die wirklich 100% Datenqualität liefern können, für eine bestimmte Anfrage sicherlich das A und O, denke ich auch, ja. Und wir sind auf dem Weg. Also da sind wir auf jeden Fall auf dem Weg.
Würde ich auch so sehen.
Ja,
das denke ich mal.
Der Punkt wird sein, ob das der Otto Normalverbraucher tatsächlich braucht. Wenn er sich jetzt einen Joghurt kaufen will und das durchkalkulieren möchte oder ein Auto oder was auch immer für Häuserkäufer, ist das sicherlich interessant oder größere Investitionen sicherlich ohne Frage. Da sollte man auf jeden Fall mal mit rumspielen. Also ich war jetzt jüngst wirklich sehr, sehr erstaunt, wie safe und wie perfekt das ist. Und wenn du denn auch so eine Chronik erstmal, also so ein Chat erstmal aufgebaut hast, die Maschine hast aktiviert, dass er sich diesen Chat merkt, kannst du auch jederzeit immer wieder sagen, hey, der Prozentsatz hat sich gerade verändert für die Finanzierung. Statt 6,99, jetzt nur noch 4,99. Ja, EZB hat ja gesenkt, da wird jetzt was passieren. Und dann rechnet er einfach den ganzen Krempel nochmal durch. Du brauchst keine Exit-Tabellen mehr machen und so weiter.
Ja, das stimmt. Das ist schon sehr praktisch.
Oh, wie gut, ey. Also, danke nach China.
Ja, das hat letztendlich einen gewissen Weiterentwicklung nochmal ausgelöst, oder? Nachdem da die große Diskussion war, kam ja dann auch von OpenAI die Veröffentlichung der O3. Sachen raus. Viele sind auf das R1 aufgesprungen, wie Perplexity. Also ich glaube, es hat schon nochmal so einen Funken gezündet. Ja. Richtung Reasoning-Modelle.
Ja. Also da wird auch, ja. Und da werden sie natürlich auch alle Skeptiker, die seit ein, zwei Jahren darauf warten, dass nun die Börsen, die KI-Börsen zusammenbrechen werden, werden sich natürlich jetzt die Hände reiben und sagen, jawohl. Ja. Aber vielleicht
das denkt... Das hat sich ja, glaube ich, schon wiederholt, oder? Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, wie sich die Nvidia-Aktie, die ja da hauptsächlich auch abgestürzt ist.
Ja, die gehen heute 4,3 runter mal wieder.
Okay.
Da muss man sich keine Sorgen machen.
Nee, auf lange Sicht würde ich
mal sagen. Nee, das ist alles gut. aber die vielleicht, ich komme ja noch auf eine Idee. Ja, es ist ja durch die Medien gegangen, dass Trump jetzt nun ja auf Kanada Einfuhrwaren, Mexiko Einfuhrwaren und das dritte war Mexiko, Kanada und China.
China, genau. China war am günstigsten, nur 10%.
Nur 10% fette Zölle draufsetzen werden und sowas. Ich bin mal gespannt, ob er das auch hinkriegt, mit Elon Musk auf die Daten Zölle zu geben. Ja, dann kann ich mir so ein Zolltaxometer an dem großen Atlantikkabel vorstellen. Weißt du, wenn da so viel Daten da durchgehen wird, dann das Zollbarometer dreht sich dann durch und dann muss halt irgendeiner diese Zölle zahlen. Wahrscheinlich Europa, wahrscheinlich die EZB, hat ja Kohle genug. Also das wird interessant. Das ist jetzt aber wirklich Spinnerei. Aber vielleicht in 50, 100 Jahren gibt es vielleicht einen Datenzoll. Who knows?
Tja.
Dann würde es spannend werden. Dann möchte ich gerne bitte auch an der Börse noch sein. Und naja, okay.
By the way. Okay, ja, dann lass uns ein bisschen Fazit ziehen von heute, oder?
Also, Fazit von heute. Müssen wir uns Sorgen machen über die Chinesen? Was sagst du? Ja, nein?
Naja, Sorgen würde ich jetzt nicht sagen. Also ich würde sagen, jetzt Stand jetzt, was wir gelernt haben, waren sie ein sehr guter Innovationsimpulsgeber. Ich würde mal sagen, da könnte doch einiges weiteres kommen, wo sie genauso mitspielen. Also sie haben gezeigt, dass sie einfach das Thema große Sprachmodelle nicht nur allein in den USA Hand legt, was so die Innovation angeht.
Genau, das sehe ich auch so. Die Chinesen sind Weltmeister im Verbessern und auch Verschlimmern manchmal von Dingen, aber vor allem im Verbessern. Das hat unsere Automobilbranche in Deutschland ja auch zu Höchstleistungen getrieben, bis vor wenigen Jahren. Insofern sehe ich das auch so. Es wird vielleicht nicht der Innovationstreiber schlechthin sein, aber dass die Chinesen schon echt gut können, das ist einfach, die nehmen einfach etwas Vorhandenes und dann wird das durchgespielt und durchexerziert, wirklich Millionen von Menschen. Das ist Wahnsinn. Sowas kennen wir in Europa gar nicht. Also darum, das ist toll. Ich glaube, um die Chinesen muss man sich keine Sorgen machen. Ich glaube, dass man sich um den Weltmarkt auch keine Sorgen machen muss. Insofern finde ich das alles gut und sehr inspirierend, was da kommt.
Genau, und ansonsten können wir festhalten, dass, glaube ich, die nächste große Richtung sind die Reasoning-Modelle. Allein schon wegen der Verknüpfung zum Thema Agenten, was ja auch ganz, ganz großes Thema ist.
Das ist wahrscheinlich, das ist zu vermuten, ja, in der Tat. Ja. Also ChatGPT wird vielleicht ergänzend dazu vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal behalten, als das Kreativsprachmodell schlechthin. Für all die, die Mathe hassen und Poesie lieben, die werden sich da entscheiden dürfen zwischen DeepSeek und OpenAI dann. Ja.
Sehr schön.
Vermutlich. Und ansonsten, unsere KI hat auch nichts anderes rausgeschmissen, was in irgendeiner Art und Weise jetzt diskussionswürdig ist, außer das normale Blabla. Aber insofern, ja, sind wir gespannt. Wir werden es mit Sicherheit in einem nächsten Learning Lab, liebe Leute, das ist immer der erste Mittwoch im Monat, in einem nächsten Learning Lab sicherlich wieder aufgreifen und vielleicht auch den einen oder anderen Case mal durchspielen. Gerne dazukommen, ki-toolparty.de, kostenlosen Newsletter anmelden, Abo abschließen für 99 Euro im Jahr und dann seid ihr fett bei uns in unserer Community mit dabei, mit 600 anderen Leuten und darüber werden wir uns sehr freuen. Also,
sehr schön. Dann
Werbeblock Ende.
Ja, und probiert's aus, können wir immer nur sagen, dass quasi jeder kann KI, auch jeder kann KI-Reasoning-Modelle ja jetzt einsetzen, auch ohne ein bezahltes Abo bei ChatGPT ist es möglich, auf die neuen Modelle zu gehen. Also es werden schon die O3 Minis auch angeboten umsonst. Also insofern probiert ruhig mal diese Reasoning-Modelle aus oder auch auf DeepSeek. DeepSeek hat auch einen eigenen Chat. Auch da könnt ihr es ausprobieren.
Okay, und wenn ihr irgendwelche Fragen, Bedürfnisse oder sonst irgendwelche Use Cases habt, könnt ihr uns gerne ankontakten. Dann greifen wir das auf und antworten natürlich auch immer direkt hello@ki-toolparty.de. Ciao.
Ciao.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl. Und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns, dich wieder zu erleben. Bis bald.